SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit diesen Themen bis 12:30. Freie Bahn, keine Streiks mehr von Seiten der Lokführer. Die Kontrahenten haben sich geeinigt, die Einzelheiten gleich im Gespräch. Weitere Verhandlungen. Die deutsche Außenministerin appelliert in Israel, die UN-Forderung nach einer Waffenruhe in Gaza umzusetzen. Und bevorstehende Fußball-Europameisterschaft. Deutschland wappnet sich gegen Terrorismusgefahr. Wer in den letzten Monaten mit der Bahn fahren musste, hat jedes Mal gezittert. Wird es Streik geben oder nicht? Das ist erstmal Geschichte, denn es hat einen Durchbruch gegeben. Erleichterte Stimmen vom Bahnhof in Karlsruhe heute Morgen.
Finde ich gut. Ich habe aber noch nicht den Deal durchgelesen. Ich hoffe, dass die GDL einen guten Deal bekommen hat.
Finde ich super. Nee, also ich bin jetzt auch beruflich hier und da wusste ich jetzt auch letzten Wochen nicht, kann man da vertrauen, dass es klappt oder nicht. Und dass es jetzt erstmal ohne Probleme klappt, ist schön.
Endlich wieder kann man frei durch die Gegend fahren. Also es ist eine Katastrophe fürs Klima, der Bahnstreik, finde ich.
Es ist einfach nervig gewesen, muss ich sagen. Aber klar, man muss da auch ein bisschen Respekt und Achtung vorhaben vor den ganzen Leuten, die im Straßenverkehr arbeiten. Deswegen, die Message war gut, aber vielleicht die Umsetzung hätte man anders machen sollen.
Stimmen aus Karlsruhe. Ausschlaggebend war, die Deutsche Bahn hat Kürzungen bei den Arbeitszeiten zugestimmt. Darüber spreche ich mit Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Arbeitszeitverkürzung war ja der Kernpunkt des Streits. Wie sieht die Regelung jetzt im Einzelnen aus?
Also das wichtigste Ergebnis wohl, wer im Schichtdienst bei der Bahn arbeitet, kann künftig wählen, wie viele Stunden er oder sie arbeiten möchte pro Woche. Zwischen 35 und 40 Stunden sind ab Anfang 2029 möglich. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler hat das sogenannte Korridormodell vorhin in einer Pressekonferenz der Bahn genauer erklärt.
Wir werden zum 01.01.26 die Referenzarbeitszeit von 38 auf 37 Stunden absenken. Im Vorfeld werden alle Beschäftigten gefragt, ob sie diesen Schritt mitgehen wollen oder ob sie nicht bei 38 Stunden bleiben wollen oder sogar auf 39 oder 40 Stunden. Und dieser Korridor wird sukzessive Schritt für Schritt bis 2029 ausgeweitet, sodass wir in 2029 dann 35 bis 40 Stunden Arbeitszeitkorridor haben mit der persönlichen Entscheidungsfreiheit, was dann tatsächlich auch gewählt wird.
Und ganz wichtig dabei, wer mehr arbeitet, bekommt auch mehr Geld, 2,7% mehr Lohn pro Stunde. Die Bahn hat das vorgerechnet, wer in einer 40-Stunden-Woche arbeitet, kann rund 14% mehr bekommen als in einer 35-Stunden-Woche. Die Arbeitszeit war ja der absolute Zankapfel zwischen den Konfliktparteien. Die Einigung auf dieses Korridor oder auch Wahlmodell ist jetzt laut Bahn eine machbare Lösung, mit der sie gut leben kann. GDL-Chef Klaus Wieselski hat in seiner Pressekonferenz jetzt gerade aber wiederum die Haltung der Bahn zu diesem Thema eher schlecht gemacht. Hören wir mal auch kurz bei ihm rein.
Das, was hier neudeutsch als Innovation bezeichnet wird, existierte bereits in den Tarifverträgen davor. Es konnten schon immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 40 Stunden Wochenarbeitszeit wählen. Aber ich will zugestehen, es ist schwierig, Misserfolg als Erfolg zu verkaufen. Wir haben keinen Misserfolg, sondern Erfolg. Fast auf der ganzen Linie.
Ja, er war sowieso ziemlich auf Krawall gebürstet, sagte allein, die Bahn sei schuld, dass man nicht schon früher eine Einigung gefunden hätte. Und gleich zu Beginn der Konferenz sagt er, man habe sich zwar jetzt geeinigt, aber die Auseinandersetzung mit der Bahn, die sei noch lange nicht zu Ende.
Also trotz dieser Einigung ein schlecht gelaunter GDL-Chef. Mhm. Es gab noch viele andere Verhandlungspunkte. Was ist noch wichtig zu wissen bei diesem Tarifabschluss?
Ja, eine Lohnerhöhung darf natürlich nicht fehlen. Es gibt mehr Geld und zwar in zwei Schritten. 210 Euro mehr ab August und ab April nächsten Jahres dann nochmal 210 Euro mehr, also insgesamt 420. Eine Inflationsausgleichszahlung von 2.850 Euro soll es auch noch geben. Ein Sieg noch für die Bahn, der bei GDL-Chef Klaus Wieselski für ziemlichen Unmut gesorgt hat. Der Geltungsbereich des Tarifvertrags bleibt gleich. Das bedeutet, die GDL will gerne auch in anderen Bahnbereichen Verträge abschließen, zum Beispiel in der Infrastruktur. Aber das Tarifeinheitsgesetz besagt, dass die Bahn als Arbeitgeber nur mit der jeweils größten Arbeitnehmervertretung verhandeln kann. Und das ist bei den meisten Bereichen bei der Bahn eben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Und dann noch ein Plus für die Bahn. Die Laufzeit des Vertrags geht bis Ende 2026. Rückwirkend betrachtet sind das dann 26 Monate. Und die Vereinbarungen zur Arbeitszeit, die haben sogar noch länger Bestand bis Ende 2028. Also hier hat die Bahn gut verhandelt, würde ich sagen.
Aber die beste Nachricht von allen, vor allen Dingen für die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, ist, es wird nicht mehr gestreikt. Wie lange denn sicher nicht?
Ja, von Seiten der GDL ist jetzt erstmal Ruhe bis Ende 26, solange wie der Tarifvertrag eben gilt. Und daran anschließend hat man nochmal 2 Monate Friedenspflicht ausgehandelt, während der man in Ruhe dann einen neuen Vertrag verhandeln möchte. So, jetzt gibt's aber bekanntermaßen noch eben diese gerade schon erwähnte zweite Bahngewerkschaft, die EVG, die deutlich größer ist als die GDL, und deren Tarifvertrag mit der Bahn läuft im März nächsten Jahres aus und der bestehende Tarifvertrag kann auch nicht nachverhandelt werden. Das heißt, da stehen dann neue Verhandlungen an und da GDL und EVG konkurrieren, kann es natürlich gut sein, dass die EVG dann auch auf das Thema Arbeitszeit aufspringt und vielleicht sogar versuchen wird, ein noch besseres Ergebnis zu erreichen, und da können dann natürlich die Zeichen auch wieder auf Streik stehen.
Lena Stadler aus der Wirtschaftsredaktion. Die Bahn streikt erstmal nicht mehr. Gute Nachrichten für alle, die zum Beispiel pendeln müssen. Pendeln, also sich von Berufswegen bewegen, das ist hier in Deutschland vor allem für Menschen ohne körperliche Einschränkungen gedacht. Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, haben es hierzulande nämlich unverhältnismäßig schwer. Stichwort kaputte Aufzüge bei der Bahn. Zwar hat auch Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben, genau vor 15 Jahren ist sie in Kraft getreten. Seitdem hat sich in Sachen Inklusion allerdings recht wenig getan. Laut einer Studie der Aktion Mensch besteht vor allem in den Bereichen Bildung, Barrierefreiheit und Arbeit dringender Handlungsbedarf. Und auch im Vergleich mit anderen OECD-Staaten schneidet Deutschland schlecht ab. Christian von Stülpnagel.
Das geht schon alleine hier los. Wie stellt man Müll schon irgendwo hin? Ja.
Der Weg in die Innenstadt beginnt für Joachim Marx mit einer Slalomfahrt. Auf dem Gehweg stehen die Mülltonnen so, dass er mit seinem Rollstuhl kaum daran vorbeikommt. Nicht das einzige Hindernis.
Es sind die Bürgersteige, es sind die Überwege. Und es ist das tagtägliche Leben, dass man eben die Gesellschaft nicht mit Menschen mit Behinderung denkt, sondern grundsätzlich erstmal ohne.
Das Problem sei deshalb nicht, dass er im Rollstuhl sitze, sondern
es ist der Umstand, wie die Gesellschaft mit einem Menschen mit Behinderung umgeht. Jetzt zum Beispiel im Bus. Sie können einfach einsteigen, ich muss warten, bis der Busfahrer mir die Rampe rauslegt. Dann guckt der halbe Bus auf mich, dann fahren wir los, dann muss ich ihm sagen, wo ich aufsteigen muss oder aussteigen möchte.
Alle Situationen, in denen Joachim Marx vor Augen geführt wird, dass er vermeintlich anders ist als der Rest der Gesellschaft ohne Behinderung. Dabei sollte genau das nicht der Fall sein. So lautet zumindest das Versprechen hinter der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor 15 Jahren unterzeichnet hat. Sie, so beschreibt es die Bundesregierung, spezifiziert die universellen Menschenrechte aus der Perspektive der Menschen mit Behinderung. Dazu gehört die Barrierefreiheit, aber auch die Bildung und die Beschäftigung. Für die Umsetzung würde Deutschland in der Schule allerdings schlechte Noten bekommen.
Eine 5. Das ist auch im internationalen Vergleich, was das Alltagsleben angeht, der letzte Platz.
Sagt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch, die zum 15. Jahrestag der Behindertenrechtskonvention in Deutschland untersucht hat, inwiefern Deutschland die Ziele der Konvention erreicht.
Das liegt einmal daran, dass wir zum Beispiel im Bereich Bildung immer noch sehr viele Förderschulen und auch sehr viele Förderschülerinnen und Schüler haben, dass wir im Bereich Arbeit auch Sonderstrukturen haben.
Kurz gesagt, mangelnde Inklusion. Die bemängelt auch Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands.
Inklusion und Teilhabe im Sport sind in der Praxis weiterhin erschwert. Es braucht mehr wohnortnahe Angebote für den Sport von Menschen mit Behinderung. Die Beseitigung der Barrieren, aber auch der Barrieren in den Köpfen.
Andere Länder sind da weiter, sagt Christina Marx von der Aktion Mensch.
Im Bildungssystem beispielsweise sind die skandinavischen Länder besser oder auch Italien. Die haben vor vielen, vielen Jahren die Förderschulen bereits abgeschafft.
Bei der Barrierefreiheit seien die USA Vorreiter. Auch dank gesetzlicher Verpflichtungen für die Privatwirtschaft, die in Deutschland noch fehlten. Auch Joachim Marx, der sich bei der Behindertengemeinschaft Bonn engagiert und die Stadt in diesen Fragen berät, kennt Länder, von denen Deutschland etwas lernen kann.
In England oder in Schottland, da finden Sie in der letzten Ecke irgendwo in den Highlands eine Rollstuhltoilette, die perfekt sauber ist, die perfekt gereinigt ist, wo man Spaß hat, aufs Klo zu gehen und die auch zugänglich ist.
Beim Besuch in der Bonner Innenstadt ist hingegen eine Rollstuhltoilette defekt, eine zweite mit Fäkalien verdreckt. Und an der dritten stehen deshalb gleich 2 Rollstuhlfahrer in der Schlange.
15 Jahre Behindertenkonvention und recht wenig Fortschritte in Deutschland. Es ist 12.14 Uhr. Ins Ausland. Die Waffenruhe für Gaza muss sofort umgesetzt werden. UNO-Generalsekretär Guterres hat noch einmal die Dringlichkeit der Resolution der Vereinten Nationen von gestern betont. Die israelische Regierung ist dagegen der Meinung, die Forderung des Weltsicherheitsrats habe die Hamas gestärkt. Ein Kompromissvorschlag der Vereinigten Staaten über die Freilassung von Geiseln sei damit zunichte gemacht worden. Die deutsche Außenministerin ist zurzeit in Israel und hat mit ihrem Amtskollegen Katz gesprochen. Baerbock hatte zuvor im Gegensatz zu ihm den Appell der Weltgemeinschaft für eine Feuerpause begrüßt. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Tel Aviv.
Die Kritik der israelischen Regierung an der Enthaltung der USA im Weltsicherheitsrat hält an. Es sei ein Fehler Washingtons gewesen, die Haltung der Hamas sei gestärkt worden, sagte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan heute Morgen im israelischen Radio. Wir sehen ja, was seit dieser Abstimmung geschehen ist. Die Hamas hat Raketen auf die Städte Ashdod und Ashkelon abgefeuert und die Kompromisse zum vorliegenden Geiseldeal abgelehnt. Die Hamas begrüßt sogar diese Abstimmung. Ich hoffe, dass die USA verstehen werden, dass sie damit einen Fehler gemacht haben könnten. Damit bezog sich Israels UN-Botschafter auf die Ankündigung der Hamas, an ihren Forderungen für eine Geiselfreilassung festzuhalten. Dazu zähle unter anderem der vollständige Abzug der israelischen Truppen aus Gaza und die Freilassung einer großen Anzahl von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen. Israels Premierminister Netanyahu nannte heute Morgen die Forderung wahnhaft. Auch Israels Außenminister Israel Katz sagte vor seinem Gespräch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Vormittag, die Enthaltung der USA im Sicherheitsrat habe die Freilassung der Geiseln erschwert. Israel werde, Zitat, die Hamas zerstören und weiterkämpfen, bis die letzte Geisel nach Hause zurückgekehrt ist. Die Bundesaußenministerin hatte sich im Verlauf ihrer zweitägigen Ausreise mehrfach für deutlich mehr Hilfslieferungen an die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen sowie für die Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas ausgesprochen. Am späten Montagabend hob Baerbock nach einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Ramallah diese beiden Punkte hervor.
Im jetzigen Moment kann es keine Ausreden mehr geben. Die Menschen in Gaza brauchen dringend jeden Liter Wasser. Und die Familien in Israel brauchen dringend ihre geliebten Familienangehörigen zurück.
Israels Regierung teilte am Vormittag mit, dass ihre Unterhändler aus Doha abgezogen werden würden. Dort waren die Vermittlungsbemühungen der USA, Ägyptens und Katars um eine Freilassung der israelischen Geiseln in den vergangenen Tagen fortgesetzt worden.
Zweifel an Kriegsberichterstattung, die sind immer erlaubt. Keine beteiligte Seite war in einem Krieg jemals ohne Propaganda. Es gibt Menschen, die haben als Whistleblower eine Warnfunktion für die Gesellschaft, was die Korrektheit von Bildern und Berichten aus Kriegsgebieten betrifft. Julian Assange ist so ein Whistleblower. Die von ihm gegründete Plattform WikiLeaks hat allerdings Dinge öffentlich gemacht, die das US-Militär gerne unter der Decke gehalten hätte. Aus Einsätzen im Irak und Afghanistan zum Beispiel. In den USA drohen ihm bei Auslieferung 175 Jahre Haft. Ein Gericht in London hat heute darüber entschieden, ob er Berufung gegen eine frühere Entscheidung einlegen darf oder nicht. Und das Gericht hat entschieden, er darf. Und das heißt, er darf auch vorerst in England bleiben und wird nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Welche Wendungen der Fall Assange bisher hierher gemacht hat, fasst Christoph Prössel zusammen.
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Internetplattform WikiLeaks ein erschütterndes Video. Zu sehen ist, wie die Besatzung von einem US-Kampfhubschrauber auf Zivilisten feuert. Come on, fire. Der Vorfall hatte sich 2007 in Bagdad ereignet. Damals starben 12 Zivilisten, darunter 2 Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Möglicherweise war die Kamera einer Person für eine Waffe gehalten worden. Die Bilder legten den Verdacht nahe, dass US-Soldaten Kriegsverbrechen begangen hatten. In den darauffolgenden Monaten folgte die Veröffentlichung zahlreicher Dokumente über den Krieg in Afghanistan und über das Gefangenenlager Guantanamo. Die US-Regierung leitete Ermittlungen ein. Dazu kam, dass die schwedischen Behörden einen Haftbefehl ausstellten, wegen angeblicher Sexualdelikte. Assange fürchtete die Auslieferung an die USA und floh 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Ecuador gewährte ihm politisches Asyl. Dort sprach er vom Balkon zu Medienvertretern und Unterstützern.
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies.
WikiLeaks sei in Gefahr, genauso die Meinungsfreiheit und unsere funktionierende Gesellschaft, sagte der Australier damals. 7 Jahre saß er in der Botschaft auf engem Raum fest, ab 2015 mit einer wichtigen Beziehung, der zu seiner jetzt Ehefrau Stella Assange. Die Anwältin war schon zuvor Teil des Teams um Julian Assange gewesen. 2017 und 2015 kamen 2 gemeinsame Kinder zur Welt. In dieser Zeit wurde Julian Assange offenbar durch eine spanische Sicherheitsfirma, die in der Botschaft eingesetzt war, abgehört. Unter anderem sollen aus den Windeln der Kinder Proben entnommen worden sein, um festzustellen, ob Julian Assange wirklich der Vater ist. Stella Assange wirft dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo sogar vor, er habe Pläne ausarbeiten lassen, Assange zu töten. Das soll 2017 gewesen sein. Berichtet hatte dazu die Internetseite Yahoo News im Jahr 2021 und verwies auf etwa 30 Gesprächspartner und Quellen, teils namentlich genannt. Stella Assange im ARD-Interview.
And he had ordered plans to be elaborated in Langley at CIA headquarters about how to go about killing him.
2017 wurden die Ermittlungen zu den angeblichen Sexualdelikten in Schweden mangels Beweisen eingestellt. 2019 entzog der neue ecuadorianische Präsident Julian Assange die Staatsbürgerschaft. Daraufhin nahm die britische Polizei Assange in der Botschaft fest. Er kam ins Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, verbüßte eine Haftstrafe, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Doch er musste im Gefängnis bleiben, ohne Urteil. Es schloss sich der Rechtsstreit um seine Auslieferung an die USA an. Während der langen Haft baute Assange massiv ab, psychisch und physisch. Stella Assange.
His mental and physical health has deteriorated, obviously during this time.
Stella Assange, die Frau des Whistleblowers Julian Assange, der Berufung gegen sein Urteil einlegen darf. Und das bedeutet auch, er darf vorerst in England bleiben, so hat ein Gericht in London entschieden. Wenn Sie einen Podcast vom SWR runterladen oder wenn Sie mich jetzt nicht im analogen Radio, sondern im Livestream hören, dann steckt dahinter eine unglaublich wichtige Entwicklung der letzten Jahrzehnte, MP3. Das Format, das Musik und Audio übers Internet erst ermöglicht hat, entwickelt in Erlangen in einem der Fraunhofer-Institute. Die sind innovativ und zwar seit genau 75 Jahren. Florian Falzeder berichtet.
Das Labor von Agnes Bussmann im Fraunhofer-Institut für elektronische Mikrosysteme und Festkörpertechnologien in München. Hier arbeitet Bussmann mit ihrem Team an der kleinsten Pumpe der Welt. Gerade mal so groß wie ein Floh, 3,5 x 3,5 mm. Warum man so klitzekleine Pumpen baut?
Je kleiner die Pumpe, desto kleiner ist auch der einzelne Hub oder das einzelne Volumen, was sie dosiert. Das heißt, mit einer viel kleineren Pumpe können wir auch genauer dosieren. Und das ist relevant gerade bei der Medikamentendosierung zum Beispiel.
Etwa für Diabetiker. In einem Insulinstift sorgt so eine kleine Pumpe dafür, dass Patienten nur genau so viel Insulin bekommen, wie sie benötigen. Technisch eine enorme Herausforderung für das Team, das aus Maschinenbauern, Elektrotechnikern, Physikern und Medizintechnikerinnen wie Agnes Bussmann besteht. Ihr war immer wichtig.
Ich kann forschen, ich kann wirklich entwickeln, habe aber auch eine Chance, das Ganze mal in der Anwendung zu sehen tatsächlich. Wir sind also nicht so weit weg von der wirklichen industriellen Anwendung, sondern können das, was wir hier forschen, dann auch in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren im Produkt am Patienten sehen.
Genau so lässt sich das Erfolgsrezept der Fraunhofer Gesellschaft zusammenfassen. Von der Mikropumpe über MP3 bis hin zu weißen Leuchtdioden oder dem Airbag. Alles Innovationen, die aus Fraunhofer-Instituten stammen. Technikhistoriker Helmut Trischler vom Deutschen Museum.
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist im deutschen Wissenschaftssystem die Säule für die marktorientierte Forschung, für die Vertragsforschung. Sie produziert in der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wertschöpfungskette die Innovationen, die marktnah sind, die rasch in die Umsetzung gehen.
In der Erfolgsgeschichte gab es aber auch den ein oder anderen Tiefpunkt. Im vergangenen Jahr kritisierte der Bundesrechnungshof, der damalige Präsident sei unangemessen mit Steuergeldern umgegangen und der Umgang mit Fördergeldern sei intransparent gewesen.
150 Jahre Fraunhofer-Institute, Florian Falzeder war das. Der Anschlag in Moskau vergangenen Freitag zieht weitere Kreise. Die mutmaßlichen Attentäter sind in Russland in Haft. Mindestens 137 Menschen waren bei dem Anschlag auf ein Konzert getötet worden. Die Ermittlungen gehen laut russischer Regierung weiter. Nach allem, was wir wissen, ist eine Abspaltung der islamistischen Terrorgruppe IS, die ISPK, verantwortlich. Bundesinnenministerin Faeser hat diese Gruppe auch schon erwähnt und gesagt, man müsse besonders wachsam sein. Für die Zeit während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer hat sie jetzt Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. Darüber spreche ich mit Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio. Es ging ihr bei dieser Ankündigung aber nicht nur um islamistische Terroristen, richtig?
Ganz genau. Die Ministerin sagt, wir wollen einerseits Islamisten möglichst stoppen an den Grenzen, falls sie eben versuchen einzureisen, um so eben Attentate zu verhindern. Aber sie spricht auch von Hooligans, von gewaltbereiten Fußballfans. Also es geht ihr allgemein darum, dass es zu möglichst wenig Gewalt kommt bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Deshalb die Ausweitung der Grenzkontrollen. Die gibt es ja an einigen deutschen Grenzen jetzt schon, zum Beispiel an den Grenzen zur Schweiz und nach Österreich. Der Grund dafür ist aber die Migrationslage. Man möchte Schlepper von Flüchtlingen stoppen und da kommt quasi dann die Sicherheitslage Fußball-EM künftig noch on top.
Wir haben schon gehört, die Kontrollen seien kein Problem. Es gäbe eine Urlaubssperre für die Beamten in der Zeit der EM. Aber 9 Länder und 3.900 Kilometer Grenze, das ist schon ein Wort. Kann das mehr werden als nur Stichproben?
Nein, das wäre wirklich nicht vorstellbar, an sämtlichen Grenzen zu allen 9 Nachbarländern feste Kontrollen einzurichten. Da reicht das Personal nicht aus. Da wird es also um mobile Kontrollen gehen. An verschiedenen Punkten aufgebaut werden die dann, mal hier, mal dort. Natürlich verstärkt an den Stellen, zu denen die Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise haben, dass gewaltbereite Fans oder gar Terroristen einreisen könnten. Da wird wieder verstärkt zusammengearbeitet mit den Geheimdiensten der Nachbarländer. Diese mobilen Kontrollen, das ist ja auch das Prinzip an den Grenzen zu Österreich und der Schweiz aktuell, um eben Schlepper aufzuhalten. Und das Innenministerium ist mit dem Prinzip sehr zufrieden und will das eben bei der Fußball-EM auch genauso anwenden.
Wenn Sie die Geheimdienste der Nachbarländer jetzt ansprechen, wie ist denn im Moment die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht? Ich weiß, Geheimdienste sind halt geheim, aber kann man da irgendwas dazu sagen? Jetzt auch gerade mit Blick auf den Islamischen Staat, auf den sogenannten, gibt es da neue Erkenntnisse?
Also offiziell heißt es vom Bundesinnenministerium, dass das eine sehr gute, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit ist mit anderen Geheimdiensten, dass ja auch schon viele Anschläge verhindert worden seien in der Vergangenheit. Es gab ja einige Festnahmen in den vergangenen Wochen auch, also sprich, da ist der Informationsfluss anscheinend recht gut. Allerdings gab es ja diese Sicherheitspanne vor kurzem bei der Bundeswehr im Bundesverteidigungsministerium, wo Russland ein Gespräch abgehört hat, sich einhacken konnte in eine Videokonferenz. Und da gab es einige kritische Stimmen hier in Berlin, ob das nicht ein schlechtes Licht werfen könnte auf die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten der anderen Länder, dass vielleicht die anderen Länder, die Partnerländer Deutschland nun weniger vertrauen, wenn sie sehen, gut, hier gibt es Sicherheitslücken, zumindest gab es die bei diesem Gespräch des Verteidigungsministeriums. Vertrauen wir jetzt Deutschland noch so viel an wie bisher? Das könnte so ein bisschen die Gefahr sein oder das Risiko, das nun bestehen könnte.
Es gibt ja laut Innenministerium nicht nur Vorbereitungen in Richtung, ich sag mal, physischer Sicherheit. Auch auf Cyberattacken werde man sich vorbereiten. Wie sehen diese Vorbereitungen aus, nach allem, was Sie wissen bisher?
Ja, es geht darum, dass Netze geschützt werden sollen. Alles, was im Prinzip gehackt werden kann. Zum Beispiel Ticketverkaufssysteme, das läuft ja in der Regel online. Oder auch die Übertragungsleitungen für Fernsehbilder von der Fußball-EM. Die Zentrale da ist in Leipzig für die Übertragungstechnik. Darauf bereiten sich die entsprechenden Behörden des Bundes und der Länder vor. Also diese Stellen zu schützen. Und da wird also spezielles Personal für im Einsatz sein und eben die Cybersicherheit im Blick behalten. Klar, gegen solche Hackerangriffe helfen keine Grenzkontrollen, das ist klar. Aber für das Ministerium gehört die Cybersicherheit quasi zu diesem Sicherheitspaket dazu, mit dem Ministerin Faeser nun ein Stück weit an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Das sind alles dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Inwieweit glauben Sie, Ihre persönliche Einschätzung jetzt mal genommen, inwieweit glauben Sie, dass das alles haltbar ist, dass das alles sinnvoll ist, was da jetzt geplant ist?
Nun, also ich glaube, wir können dem Innenministerium der Bundesregierung schon dabei glauben, dass man bisher sich schon gut vorbereitet hat. So ein Fußball-Event, eine Europameisterschaft, da laufen ja monatelang Vorbereitungen, vielleicht sogar jahrelang. Also, dass man sich da auf mögliche islamistische Bedrohungen lange schon einstellt. Ich glaube, da können wir von ausgehen, dass da auch entsprechend die Böden eingezogen sind in den Sicherheitsniveaus, dass man sich gut darauf vorbereitet. Natürlich ist es schwer zu sagen, ob die Bedrohung tatsächlich gleich geblieben ist, wie es die deutschen Behörden sagen, oder größer geworden ist durch die Ereignisse in Russland. Das ist schwer zu vorherzusehen, aber ich kann mir schon vorstellen, alles, was wir so an Signalen wahrnehmen, dass man sensibilisiert ist und alles tut, was in der Macht der Ministerien steht.